Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Dass bestimmte Pflanzen, Kräuter eine heilende Wirkung haben, das ist uns Menschen klar. Aber wie sie auch Tiere ganz gezielt anwenden, da gibt es jetzt ein neues Fallbeispiel. Max-Planck-Forscher haben einen Orang-Utan dabei beobachtet. Mehr dazu gleich hier in Forschung aktuell mit mir, Katrin Kühn. Erst der Blick auf die Folgen von Armut. Denn wer ärmer ist, der ist im Leben nicht nur ärmer an Geld, sondern auch an Jahren. Benachteiligte Menschen werden im Schnitt nicht so alt wie Menschen, denen es besser geht. Das ist nicht neu, aber neu ist das Ausmaß hier in Deutschland, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich da sogar vergrößert, statt kleiner zu werden. Herausgefunden hat das ein Forschungsprojekt unter anderem des Robert-Koch-Instituts. Projektleiter ist der Sozialepidemiologe Jens Höbel. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen, zuerst darüber, was ist denn das Kernergebnis, wenn es um soziale Ungleichheit beim Sterben geht?
Ja, wir haben in unserer Studie Daten von allen Personen ausgewertet, die seit Anfang der 2000er Jahre verstorben sind und ihren Wohnsitz in Deutschland hatten. Und daraus haben wir berechnet, wie lange die Menschen in Deutschland in Abhängigkeit von ihrem Wohnort leben. Dafür haben wir das Fünftel der Stadt- und Landkreise in Deutschland, das sozioökonomisch am stärksten benachteiligt ist, verglichen mit dem Fünftel der Stadt- und Landkreise, dem es sozioökonomisch am besten geht, also die am wohlhabendsten sind. Gezeigt hat sich dabei, dass Frauen im benachteiligten Fünftel der Region ein etwa 33% erhöhtes Risiko hatten, vorzeitig zu versterben, als Frauen im wohlhabendsten Fünftel. Bei Männern war dieser Risikounterschied sogar 43%.
Vielleicht mal zur Definition, was heißt denn hier benachteiligt? Also wann ist ein Kreis eine Stadt? Genau das.
Ja genau, wir haben diese Sterbedaten verknüpft mit einem sogenannten regionalen Deprivationsindex, den wir seit einigen Jahren am RKI entwickeln. Und in diesen Index fließen sozioökonomische Regionaldaten ein, die Aufschluss geben über Bildungsabschlüsse, über die Beschäftigungssituation, das Einkommen in den Regionen. Und mit diesem Index können wir dann alle Regionen im Bundesgebiet einteilen, ob sie eher wohlhabend oder sozioökonomisch benachteiligt sind. Und in unserer Studie haben wir das Fünftel der Regionen in Deutschland, das in diesen Ungleichheitsdimensionen am schlechtesten abschneidet, als sozioökonomisch benachteiligte Regionen verstanden. Und diese Regionen finden sich überwiegend in den ländlichen Gebieten im Norden und Nordosten Deutschlands, vor allem Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und in einigen Gebieten Brandenburgs. Ja, und auch in Küstennähe in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein. Aber auch im Westen sehen wir einige Schwerpunkte, also vor allen Dingen in Regionen, die stark von wirtschaftlichem Strukturwandel betroffen sind, zum Beispiel im Ruhrgebiet oder auch im Saarland.
Und jetzt zeigen Ihre Auswertungen, dass Männer, die besonders benachteiligt sind, ein 43-prozentiges höheres Risiko haben, früher zu sterben und Frauen 33% als Menschen, denen es besonders gut geht bei uns in Deutschland. Und das ist ein Ausmaß, das neu ist, oder?
Richtig, wir haben gesehen, dass diese Unterschiede in der vorzeitigen Sterblichkeit und dann letztlich auch in der Lebenserwartung nicht über die Zeit konstant sind. Wir hatten ja hier die Möglichkeit, uns einen längeren Zeitraum erstmals auch für Deutschland anzugucken von etwa 20 Jahren und haben dabei gesehen, dass diese Unterschiede in der Sterblichkeit und Lebenserwartung zum Nachteil eben von Männern und Frauen aus benachteiligten Regionen über die Zeit zugenommen haben.
Das heißt, die Lage wird schlechter.
Es ist ein Hinweis darauf, dass die gesundheitliche Chancengleichheit in Deutschland sich verschlechtert.
Und da haben Sie zum Beispiel auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschaut, aber auch auf Krebs. Gibt es da wichtiges Wissen?
Richtig, wir haben uns in der Studie das gesamte Spektrum von Todesursachen angeschaut und dann geschaut, welchen Beitrag bestimmte Gruppen von Todesursachen zu diesen Lebenserwartungsungleichheiten leisten. Und da haben wir gesehen, die größten Beiträge leisten die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit und die Krebssterblichkeit. Und für die Entwicklung des Auseinanderdriftens der Lebenserwartungsungleichheiten zwischen den Regionen in Deutschland haben wir gesehen, dass vor allen Dingen Krebs einen immer stärkeren Beitrag leistet.
Und dann lag in Ihrem Untersuchungszeitraum auch die Pandemie. Was hat sich da denn gezeigt?
Ja, in der Pandemie hat sich das Auseinanderdriften dieser Lebenserwartungsungleichheiten zwischen den Regionen verschärft. Das war insbesondere im zweiten Jahr der Pandemie zu beobachten, in dem wir ja auch insgesamt hohe Infektionszahlen gesehen haben. Und der Grund dafür war insbesondere eine erhöhte Covid-19-Sterblichkeit in benachteiligten Regionen. Und diese Ergebnisse korrespondieren auch mit den Ergebnissen anderen Studien aus der Pandemie, die beispielsweise gezeigt haben, dass das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren und dann auch schwer daran zu erkranken, bei Menschen mit prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen am höchsten waren.
Jens Höbel vom Robert-Koch-Institut zu der zunehmenden sozialen Ungleichheit bei der Lebenserwartung in Deutschland. Und für die Sendung mussten wir das Interview ein wenig kürzen. Die längere Version gibt es online bei Forschung aktuell, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. So wie wir Menschen werden auch Tiere manchmal krank. Zum Arzt gehen können sie natürlich nicht, außer ein Mensch bringt sie dahin. Aber viele Tiere haben erstaunliche Fähigkeiten und behandeln sich manchmal sogar selbst mit Extrakten aus Pflanzen. Und ein Max-Planck-Team berichtet jetzt im Fachmagazin Scientific Reports von einem ganz besonderen Fall einer solchen Selbstmedikation bei einem Orang-Utan, den sie zufällig gefilmt haben. Mehr zu diesem Fall jetzt von Christine Westerhaus.
Rakus geht es schlecht. Vermutlich beim Kampf mit anderen Männchen hat sich dieser Sumatra-Orang-Utan eine üble Wunde unter dem rechten Auge zugezogen. Traurig schaut er auf einem Video in die Kamera, das Forschende des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Konstanz aufgenommen haben. Rakus weiß aber offenbar, wie er sich helfen kann. Isabel Laumer und ihr Team haben den Affen dabei gefilmt, wie er sich selbst verarztet.
Wir haben Rakus dabei beobachtet, wie er von einer Liane gefressen hat. Und man muss dazu sagen, das ist eine Pflanze, die sehr, sehr selten verzehrt wird. Und er hat erstmal 13 Minuten lang davon gefressen und hat dann angefangen, mit seinem Finger den Pflanzensaft aus seinem Mund direkt auf die Wunde zu verteilen. Und dann hat er sogar am Ende die zerkauten Pflanzenteile genommen aus seinem Mund und hat die dann oben drauf geklebt. Also hat die Wunde vollständig bedeckt, wie eine Art Wundpflaster.
Diese Behandlung führte sicherlich mit dazu, dass Rakus' Wunde innerhalb weniger Tage abheilte. Und sie zeigt, dass der Affe offenbar auch wusste, welche Pflanze hier eine heilende Wirkung haben kann.
Diese Pflanze wird eben auch in der traditionellen Medizin von Menschen verwendet. Und zwar hat die eben stark entzündungshemmende Stoffe in sich. Also die wirkt eben gegen Bakterien, gegen Pilze, gegen Viren. Sie ist auch schmerzlindernd.
Dass sich manche wildlebende Tiere selbst behandeln, wenn sie krank sind, war bereits bekannt. Papageien fressen Tonerde, um sich zu entgiften. Schimpansen schlucken ganze Blätter herunter, um Würmer aus ihrem Darm zu befördern. Kürzlich wurden einige Schimpansen auch dabei beobachtet, wie sie kleine Fliegen einfingen und in ihre offene Wunde legten. Dass sich ein Tier aber so zielgerichtet und aufwendig selbst verarztet wie Rakus, haben Forschende bislang nicht dokumentieren können.
Und daher ist natürlich die Beobachtung von Rakus, dem Sumatra-Orangutan, das ist natürlich ja was sehr, sehr, sehr Besonderes und bisher noch nie dokumentiert worden, dass ein wildes Tier tatsächlich eine Heilpflanze zur Wundbehandlung einsetzt.
Woher Rakus wusste, dass ihm ein Extrakt aus dieser speziellen Liane helfen würde, ist unklar. Möglicherweise hat er sich dieses Verhalten als Kind bei seinen Eltern oder Gleichaltrigen abgeschaut. Vielleicht steckt der Sinn für die Heilkräfte bestimmter Pflanzen aber auch in uns und unseren nächsten Verwandten.
Wir Menschen behandeln unsere Wunden, aber eben auch afrikanische Menschenaffen, nämlich die Schimpansen, und eben jetzt auch asiatische Menschenaffen, nämlich der Sumatra-Orangutan. Dadurch, dass wir alle eben Formen von aktiver Wundbehandlung zeigen, ist es eben möglich, dass es da einen gemeinsamen zugrunde liegenden Mechanismus gibt, eben für die Erkennung und auch die Anwendung von Substanzen mit medizinischen Eigenschaften auf Wunden. Und es ist auch möglich, dass unser letzter gemeinsamer Vorfahre bereits ähnliche Formen von Wundpflegeverhalten gezeigt hat.
Michael Huffman, der an der Universität Kyoto im japanischen Inuyama forscht, gilt als Pionier der Selbstmedikationsforschung. Dass Orang-Utans ihre Wunden so gezielt und sorgfältig verarzten können, wundert ihn nicht. Wildlebende Tiere dabei beobachten zu können, sei jedoch ein seltenes Erlebnis. Umso mehr freut er sich, dass seine Kolleginnen dies nun dokumentieren konnten.
This is a very excellent study. I think the evidence in this paper is really, really nice.
Dies ist eine exzellente Studie. Die Autoren haben wirklich sehr schöne Beweise für diese Form der Selbstmedikation. Und das unterscheidet dieses Papier von früheren Berichten über Wundbehandlung bei wilden Tieren. Mich überrascht zwar nicht, dass Orang-Utans diese Fähigkeit haben, aber ich kann garantieren, dass wir bald weitere Berichte über Selbstmedikation hören werden, denn jetzt werden alle danach Ausschau halten.
There'll be more reports to follow because now everyone will be looking for it.
Und dann gibt es sicherlich auch mehr Videos zu traditioneller Medizin im Tierreich, wie das von Rakus. Jetzt zu etwas, einer Forschungsarbeit, die eine neue Hypothese aufstellt, wie sich das Leben bei uns auf der Erde entwickelt bzw. weiterentwickelt hat. Die Hauptrolle in dieser Arbeit spielt der Kern unseres Planeten, das metallische Innere der Erde aus Eisen und Nickel, mit einem festen inneren Kern und einem flüssigen äußeren. Lange war gängige Meinung, dass dieses Duo fest und flüssig auch schon Milliarden Jahre so zusammenwirkt. Doch inzwischen ist klar, dass der feste innere Erdkern sehr viel jünger ist. Und das könnte Konsequenzen gehabt haben, eben für das Leben auf unserem Planeten. Dagmar Röhrlich erklärt warum.
Vor 575 Millionen Jahren brach die Zeit der rätselhaften Ediacara-Fauna an. Über 20 Millionen Jahre hinweg bevölkerten diese seltsamen Organismen die Böden flacher, lichtdurchfluteter Meere. Es waren Lebewesen, die sich einer einfachen Interpretation widersetzen. Die Kinsonia etwa, die aussah wie eine Art Riesenpizza, mit Kammern wie bei einer Luftmatratze. Mitglieder der Ediacara-Fauna waren die ersten großen Organismen, die wir kennen, und die Kinsonia lebt in einer sehr seltsamen Zeit. Seltsam jedenfalls mit Blick auf das Erdmagnetfeld. John Taduno von der University of Rochester.
The first sign was that the rate of reversals was very fast.
Das erste Zeichen war, dass sich das Magnetfeld damals wirklich in sehr rascher Folge umpolte und dass die Position der magnetischen Pole damals recht unberechenbar war. Unsere Messungen zeigen da etwas ganz Erstaunliches. Und zwar lag die Stärke des Erdmagnetfeldes damals bei einem Zehntel der heutigen.
Das Magnetfeld entsteht durch Strömungen im flüssigen Eisen des Erdkerns. Der Kern führt dabei auch Hitze nach außen ab und wenn er sich abkühlt, läuft der Prozess schlechter und das Magnetfeld wird schwächer.
So what happens is eventually
irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem der durch die innere Hitze angetriebene Geodynamo so ineffizient wird, dass das Magnetfeld fast kollabiert.
Und genau während dieser Schwächephase vor rund 575 Millionen Jahren tauchen die Kinsonia und Co. auf. Die Frage ist, warum? Schon früher war vermutet worden, dass das Erscheinen der Ediacara-Fauna etwas mit einem Anstieg des Sauerstoffgehalts in der Luft und damit auch im Meerwasser zu tun haben könnte. Nur war der Mechanismus unklar und da kommt nun das schwache Magnetfeld ins Spiel.
Unsere Hypothese ist folgende. Wenn das Erdmagnetfeld so extrem schwach ist, ist auch die Schutzfunktion sehr viel geringer. Damit ging mehr leichter Wasserstoff ins All verloren und dadurch konnte sich Sauerstoff in der Luft und im Meer anreichern. Genau das könnte das Leben gebraucht haben. Wir glauben, dass der Sauerstoffgehalt eine Schwelle überschritt, ab der sich aus mikroskopisch kleinen Lebewesen viel größere Formen entwickeln konnten, die einen viel höheren Sauerstoffbedarf haben.
Es wäre also eine Verschiebung im chemischen Gleichgewicht der Atmosphäre, die die Entwicklung von Größe möglich gemacht hätte. Doch damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Als die Strömungen im Erdkern zu schwach wurden und das Magnetfeld fast kollabierte, war auch die Hitze in dem bis dahin flüssigen Kern so weit abgeklungen, dass der feste innere Kern zu kristallisieren begann.
Sobald der feste innere Kern zu wachsen beginnt, haben wir neue Energiequellen, etwa weil das kristallisierende Eisen Wärme freisetzt. Sobald dieser Prozess einsetzt, sollte das Magnetfeld zunehmen. Auch die Beweise dafür haben wir gefunden. In rund 540 Millionen Jahre alten Gesteinen aus dem frühesten Kambrium.
Und die großen Lebewesen? Sie blieben, auch wenn die rätselhaften Ediacara-Organismen verschwanden. Sie hatten anscheinend weder Klauen noch Zähne besessen. Und vielleicht wurden sie schlicht von den neuen Tieren, die vor etwa 540 Millionen Jahren auftauchten, gefressen.
Dagmar Röhrlich darüber, was ein schwächelndes Erdmagnetfeld mit der Entwicklung größerer Lebewesen auf der Erde zu tun gehabt haben könnte. Die Firma Boeing war auf dem US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtmarkt lange Zeit ungefähr das, was Airbus für Europa darstellt. Ein Garant für zuverlässiges Fliegen, ob in der Luft oder im Weltraum. Doch dann kamen die Probleme beim 737 MAX und dann auch bei dem Projekt eines bemannten Raumschiffs, dem Starliner, der Menschen zur ISS bringen soll. Der Zeitplan hängt hier ziemlich hinterher. Doch jetzt heißt es, Montagabend nach US-Zeit soll es soweit sein, also bei uns Dienstag früh. Und Guido Meyer ordnet uns diese Starliner-Mission jetzt ein.
Vor 2 Jahren in der Wüste des US-Bundesstaates New Mexico. Die Raumkapsel Starliner kehrt von ihrem zweiten unbemannten Testflug aus dem Weltraum zurück auf die Erde.
And touchdown Starliner in the desert of New Mexico, marking the completion of Orbital Flight Test 2. Just a beautiful touchdown in White Sands this evening.
Eine wunderschöne Landung in White Sands sei das gewesen, so die Sprecherin des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing. Von Fallschirmen und Airbags gebremst, setzte der Starliner in der Wüste auf. Das ist etwas, womit Boeing den Konkurrenten SpaceX mit seinen Dragon-Kapseln ausstechen kann, denn die können nur wassern. Das war es dann aber auch schon mit den Vorzügen des Starliners.
Die Unternehmenskultur bei Boeing, die ist halt in den letzten 20 Jahren von Kaufleuten getrieben worden und nicht unbedingt von Ingenieuren.
Klagt der Unternehmensberater Fabian Eilingsfeld, der für Price Systems in Kronberg im Taunus neue Raumfahrtkonzepte analysiert.
Es wurden Entscheidungen, die gut gewesen wären auf ingenieurtechnischen Grundlagen, ganz anders getroffen aufgrund Profitüberlegungen. Und das ist ein grundsätzliches Problem bei Boeing, dass da eine Diktatur der Kaufleute besteht seit einigen Jahren, sodass am Ende vielleicht nicht das rauskommt, was im Sinne der Sicherheit für Passagiere und Missionen am besten ist.
Das Ergebnis waren bislang 2 unbemannte Testflüge des Starliners, die nicht nur ihrem Zeitplan um Jahre hinterherhinkten, sondern auch beide kein voller Erfolg waren. Dennoch vertraue die US-Raumfahrtbehörde NASA der Kapsel jetzt 2 ihrer Astronauten an, so NASA-Manager Jeff Arendt vom Johnson Space Center in Houston. Wir haben dann statt 7 9 Crewmitglieder an Bord der ISS. Und je mehr helfende Hände, desto mehr kriegen wir da oben geschafft. Diese Mission ist für uns sehr wichtig, weil der Starliner seine Fähigkeiten zum Mannschaftsaustausch der Internationalen Raumstation demonstrieren soll. Neben russischen Soyuz-Kapseln und den seit Jahren erprobten Crew Dragon von SpaceX sollen künftig also auch Starliner-Astronauten zur ISS und zurückfliegen, ergänzt Mark Nappy, der Manager für das Starliner-Programm bei Boeing. Wir rechnen mit einem Flug pro Jahr. Nach den ersten 6 Flügen wird die Produktion der Trägerraketen jedoch eingestellt, der Atlas V. Dann müssen wir uns nach neuen Transportmöglichkeiten umsehen und den nächsten Schritt angehen im Leben des Starliners. Der Starliner ist quasi Untermieter auf den Raketen anderer Raumfahrtfirmen. Stellen die ihre Produktion ein, muss sich Boeing eine andere Transportmöglichkeit für ihre Kapsel suchen. Was sich wie ein Nachteil anhört, soll das Raumschiff aber flexibel machen. In wenigen Jahren will Boeing den Starliner statt mit der Atlas dann mit der neuen Vulcan-Rakete ins All schicken. Viele Fragezeichen also hinter der Zukunft des Starliners. Der Vorsprung der Crew Dragon-Kapseln dürfte nur schwer aufzuholen sein, fürchtet Fabian Eilingsfeld.
Wenn man sieht, wie NASA die Services von SpaceX nutzt, denke ich, dass es keine große Chance auf Erfolg hat. SpaceX hatte sehr viel Gelegenheit zu fliegen und alle Raketen zu testen. Und was man heute sieht, ist, was die Sicherheit angeht, sehr gut. Und Boeing hat diese Möglichkeit nicht geschaffen für sich. Man hat ja keine eigenen Trägerraketen. Man muss ja dann auf irgendeine kommerzielle Trägerrakete dann zurückgreifen, die entsprechende Vorlaufzeiten haben. Es dauert alles sehr lang und es scheint nicht wirklich vorwärts zu gehen.
Dass Boeing es nicht verlernt hat, kann der Raumfahrtkonzern nun beim ersten bemannten Flug des Starliners unter Beweis stellen.
Guido Meyer über die anstehende Starliner-Mission und damit Zeit für die Wissenschaftsmeldung, heute von Michael Stang und mit noch mehr Raumfahrt.
Erstmals seit Jahrzehnten ist eine kommerzielle Trägerrakete eines deutschen Unternehmens zu einem Testflug gestartet. Die 12 Meter lange Rakete hob heute Morgen in Coney Bay, Australien ab, wie das Unternehmen High Impulse mitteilte. Die nun gestartete Trägerrakete SR-75 wird mit Paraffin und flüssigem Sauerstoff angetrieben. Paraffin ist nicht explosiv und soll unter anderem die Sicherheit beim Start erhöhen. Die Rakete kann eine Nutzlast von 250 Kilogramm transportieren und ist nach Unternehmensangaben auch in der Lage, ins All zu fliegen. Für den Erstflug war eine Höhe von 60 Kilometern geplant. Die Grenze zum Weltraum wurde damit nicht überschritten. China hat eine weitere Mondmission gestartet. Die Trägerrakete mit der Mondsonde Chang'e-6 ist vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan abgehoben. Die Sonde soll erstmals Gesteinsproben von der erdabgewandten Seite des Mondes einsammeln und zur Erde bringen. Nach Angaben des chinesischen Zentrums für Mond- und Weltraumforschung soll die technisch komplexe Mission insgesamt 53 Tage dauern. Geplant ist eine Landung im sogenannten Südpol-Aitken-Becken, einem riesigen Mondkrater. Dort soll die Sonde dann 2 Kilogramm Gesteins- und Bodenproben einsammeln und andere Experimente vornehmen. Eine Atemanalyse könnte eine Live-Überwachung im Krankenhaus ermöglichen. Ein interdisziplinäres Team aus Basel hat bei Kindern mit Diabetes neben Blut- und Urinproben auch die ausgeatmete Luft analysiert. Dabei stellten die Forschenden fest, dass sich bestimmte Werte in der Atemluft mit den Blutwerten decken. Auf dieser Grundlage entwickelten sie einen Atemtest, mit dem sie schnell und einfach den Gesundheitszustand einer Person in Echtzeit analysieren können. Die Ergebnisse werden im Fachblatt Frontiers in Endocrinology vorgestellt. In der Atemluft sind zudem verabreichte Medikamente identifizierbar. Die Testergebnisse liegen jeweils innerhalb von 15 Minuten vor. Nicht nur Seefahrer litten an Skorbut, sondern auch Kinder in Alpenregionen. Das zeigen Skelettanalysen aus 3 Gräberfeldern in Österreich aus dem 7. bis 10. Jahrhundert. Wie ein Team des Österreichischen Archäologischen Instituts im International Journal of Paleopathology schreibt, zeigte fast die Hälfte der untersuchten Ungeborenen und knapp 1/3 der Säuglinge Spuren des krankhaften Vitamin-C-Mangels. Die Archäologinnen hatten die Überreste von 86 nicht erwachsenen Individuen aus dem heutigen Kärnten auf Skorbutmerkmale hin analysiert. Grund für die vielen Fälle waren wahrscheinlich saisonale Schwankungen in der Ernährung. Außerdem könnte der Untergang der römischen Provinz Noricum zu einer Veränderung der Handelsrouten und damit zusammenhängenden Essgewohnheiten geführt haben. Bei Jugendlichen und Erwachsenen konnten die Archäologinnen dagegen keine Skorbutanzeichen feststellen. Hummelnester drohen künftig zu überhitzen. Wildhummeln auf der ganzen Welt benötigen eine Nesttemperatur von 28 bis 32 Grad Celsius. Doch die globale Erwärmung treibt die Temperaturen in die Höhe. In der Folge könnte es in vielen Nestern demnächst zu heiß werden. Ein kanadisch-belgisches Team berichtet im Fachblatt Frontiers, dass die steigenden Temperaturen ein Grund für den Rückgang vieler Hummelarten sein könnten. Für ihre Studie hatten die Forscher Fachliteratur aus 180 Jahren verglichen und analysiert.
Sternzeit, 3. Mai. Die helle Sternschnuppen aus dem Wassermann. In den nächsten Tagen kreuzt die Erde die Bahn des berühmten Kometen Halley. Der befindet sich derzeit weit jenseits des Neptun. Dennoch sind Teile von ihm zu sehen. Materiekrümel, die als Sternschnuppen aufleuchten. Komet Halley hat erst vor einem halben Jahr seinen sonnenfernsten Bahnpunkt durchlaufen. Ganz allmählich zieht er zurück ins innere Sonnensystem. Allerdings zeigt er sich erst in 37 Jahren wieder mit prachtvollem Schweif am Firmament. Die Wartezeit verkürzen nun ein paar himmlische Funken von ihm. Auf seinen Runden um die Sonne hat Halley viele Staubkörner und Steinchen verloren. Kreuzt die Erde die Kometenbahn, so treten die winzigen Partikel in die Atmosphäre ein. Und zwar mit einem Tempo von über 60 Kilometern pro Sekunde. Das macht aus jedem Staubkorn einen Star. Es verglüht in der Atmosphäre und leuchtet dabei als Sternschnuppe auf. Der Staub des Kometen Halley scheint aus dem Sternbild Wassermann, Aquarius, zu kommen. Fachleute sprechen daher von den Aquariden. In unseren Breiten zeigen sich die Sternschnuppen leider erst nach 3 Uhr früh im Südosten. Dann bleiben nicht einmal 2 Stunden bis zum Beginn der Morgendämmerung. In den Tropen und auf der Südhalbkugel bieten die Aquariden dagegen ein brillantes Feuerwerk. Im letzten Jahr erschienen bis zu 70 Sternschnuppen pro Stunde. Die besten Nächte sind die auf Montag und Dienstag. Mit etwas Glück huschen dann eine Handvoll Lichtstreifen pro Stunde über den Himmel. Staubige Grüße des Kometen Halley.
Das war es für heute von Forschung aktuell mit mir, Katrin Kühn, und ich sage danke für Ihre Zeit.
Wollen wir künstliche Intelligenz eigentlich vermenschlichen?
KI verstehen, das ist der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Ich bin Ralf Krauter, einer der Hosts.
Wer, wenn nicht wir, sollte darüber reden?
Mit eurer Hilfe können wir den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis gewinnen. Wir sind da nämlich im Rennen, in der Kategorie Beste Information. Weil da jede Stimme zählt, schaut bitte gerne mal auf die Webseite www.deutscher-podcastpreis.de und stimmt da für uns ab.
Im Endeffekt betrifft es uns alle, die wir KI benutzen.
KI verstehen. Gibt's jeden Donnerstag neu in der DLF Audiothek-App.